Stellen Sie sich vor, Sie gehen in einen Raum, in dem die großen Entscheidungen unserer Welt fallen. Wer sitzt in diesem Raum? Wer entscheidet, wer aufsteigt? Wer entscheidet, wer Verantwortung trägt und wer nicht? Noch immer sind viele dieser Räume überwiegend männlich, homogen und vorhersehbar. Und genau hier setzt mein heutiges Podcast-Gespräch an. Mit Katja Rieger spreche ich über Frauen in Führung, über Katjas Erfahrungen dazu, über Kooperation, Solidarität und Balance. Denn die Frage, die mich bezüglich Führung auch beschäftigt, ist: Brauchen wir wirklich mehr Frauen oder einfach weniger schlechte Führung? Das Thema Führung scheint nicht nur ein Thema der Gerechtigkeit, sondern auch als Schlüssel zu besseren Entscheidungen, zu mehr Kooperation, zu einer anderen Art von Verantwortung. Katja Rieger, Board Advisor, Speaker und Founder of Women for Boards, GCC, das ist der Golfkooperationsrat, sie kennt die Räume, die Türen und die Mechanismen, die den Zugang zu Führung oft schwer machen. Sie unterstützt Frauen dabei, den Weg in Führungsgremien zu gehen. Freuen Sie sich auf das Gespräch und auf seine Impulse. Spitzen Sie die Ohren und lassen Sie uns gemeinsam unsere Hirnzellen funken. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Herzlich willkommen, liebe Katja, zum Podcast Soziologische Perspektiven. Ich danke dir, dass du meine Einladung angenommen hast und dich meinen neugierigen Fragen stellst.
Und ich danke dir für die Gelegenheit und ich freue mich schon auf die neugierigen Fragen.
Katja, wir wollen ja heute über das Thema Frauen in Führung sprechen. Also, dass mehr Frauen in Führungsgremien auch präsenter dort sein dürfen, mehr die Räume füllen müssen und auch dürfen. Bevor wir da tiefer einsteigen, was denkst du denn, Katja, wo müssen denn wir Menschen in der Gesellschaft vielleicht anfangen, wenn wir über das Thema Führung sprechen wollen?
Das ist eine wirklich gute Frage, denn Führung wird nicht nur von den verschiedenen Geschlechtern, sondern auch von den verschiedenen Kulturen so unterschiedlich definiert. Ich persönlich definiere Führung anders als Macht, als die Fähigkeit, Menschen dazu zu bringen, meinen Ideen, meinen Visionen, meinen Gedanken zu folgen, und das freiwillig, weil sie eben stimmen, weil sie eben begeistern. Dazu würde ich noch hinzufügen, Führung bedeutet auch, dass ich einen Raum schaffe, eine Umgebung schaffe, wo Menschen sich sicher fühlen, ihre Ideen und Gedanken einzubringen und vielleicht auch selber mal vorpreschen und selber führen und ich tatsächlich nur die Rahmenbedingungen vielleicht vorgebe oder die gelegentlichen Anstöße. Also Führung ist etwas für mich, was auf jeden Fall nichts mit Kontrolle zu tun hat, eher mit Rahmenbedingungen, wenig mit Macht zu tun hat, das sind nur die Gegebenheiten, und viel auch mit Werten, denn ich persönlich sehe keine Führung da, wo ich die Menschen auf den falschen Weg bringe oder wo ich es aus den falschen Motiven mache.
Bevor wir jetzt gleich noch tiefer einsteigen, wer oder welche Frau war denn die Frau, die dir gleich zu Anfang oder am stärksten gezeigt hat, das ist wirklich Stärke oder sie ist stark oder du bist stark?
Also da muss ich wirklich an meine Mutter denken. Meine Mutter war eine sehr starke Frau, allein aus ihrer Persönlichkeit heraus. Sie trat in einen Raum und die Leute bemerkten sie. Und sie war sehr klein, 1,50 Meter, nein, 55 hat sie immer betont. Ich glaube, da hat sie ein wenig geschummelt. Und dennoch war sie raumfüllend, auf eine gute Art und Weise. Und meine Mutter hatte auch einen sehr, sehr starken ethischen Kern. Mein Vater war der Rationale, der auch manchmal mit, ja, wie soll ich sagen, er hat Leute bewundert, die nicht unbedingt immer ethisch ganz astrein waren. Zum Beispiel haben wir beide Machiavelli gelesen. Oder wir haben beide Kardinal Richelieu interessant gefunden. Und zwar wegen ihres Intellekts. Und natürlich auch wegen ihres Pragmatismus.
Mhm.
Aber meine Mutter hat mir immer das Gegengewicht gegeben, weil meine Mutter war ethisch ganz klar. Sie hat mich mal zurückgeschickt nach dem Einkaufen. Da habe ich nämlich gemerkt, dass uns der kleine Laden, wo ich einkaufte mit, keine Ahnung, 8 Jahren, der hat uns zu viel Geld rausgegeben. Sie hatte mir das Geld mitgegeben. Sie hat mich zurückgeschickt, um das Geld wieder zurückzugeben. Und solche Dinge, die prägen einen, die Balance zwischen meinem Vater und meiner Mutter. Und die haben mich zu dem gemacht, was ich jetzt wohl bin.
Ich finde das eine wunderbare Geschichte, dass deine Mutter dich zurückschickt und du gibst das Geld, was er dir zu viel ausgezahlt hat, wieder zurück. Ich kenne wenig Menschen, würde ich jetzt mal so sagen, die das tatsächlich machen. Viele freuen sich dann, ja, tschakka, ich habe mehr Geld zurückbekommen. Aber ich finde, das ist toller Wert, das ist großartig, finde ich.
Ja, und meine Mutter war immer so. Sie hatte nicht immer recht. Aber sie hat immer aus der Überzeugung heraus gehandelt, das Richtige zu tun.
Mhm.
Und viel mehr kann man ja nicht erwarten.
Nee, das stimmt. Viel mehr kann man und darf man vielleicht auch nicht erwarten. Das stimmt. Katja, wenn du jetzt in deinem Tun bist, also du unterstützt sehr, sehr viel Frauen, damit sie in Führungsgremien auch reinkommen, dass sie vielleicht Fuß fassen, dass sie vielleicht auch gestärkt für sich selber in eine Position reinkommen. Wann war denn für dich so der erste Moment, wo du gemerkt hast, tschakka, in diese Richtung möchte ich gehen, da möchte ich gern verändern, da möchte ich unterstützen. Es müssen einfach mehr Frauen in Führungsgremien.
Also ich habe immer Diversität geliebt. Ursprünglich tatsächlich die Diversität von Kulturen. Mein Ziel war, immer im Ausland zu arbeiten. Ich hatte die Gelegenheit in Singapur, in den USA, in Indien, in Australien. Und mich haben die Kulturen fasziniert. Und mich haben die verschiedenen Verhaltensweisen, verschiedenen Arten zu führen, all das hat mich fasziniert. Als ich noch jünger in meiner Karriere war, war ich auch der festen Überzeugung, wir haben es erreicht. Wir Frauen sind da angekommen. Das ist auch okay so in großen Firmen, wo es bis zum mittleren Management noch viel Platz hat. Da können die Frauen aufsteigen, wenn sie gut sind.
Mhm.
Eng wird es ab dem mittleren Management. Und da dann plötzlich habe ich erlebt, nee, wir sind noch absolut nicht dort angekommen, wo wir sein wollen. Und am Anfang in meiner Karriere habe ich auch gemerkt, wie sich Frauen gegenseitig nicht unterstützen, weil wir um die wenigen höheren Positionen miteinander im Wettbewerb standen, statt dass wir um alle höheren Positionen im Wettbewerb mit den Männern und den Frauen standen. Also das war, keine Ahnung, da war ich vielleicht so Ende 30 und da habe ich das gemerkt. Und es ist immer noch Diversität, die mir wichtig ist. Nicht nur Frauen. Aber ich finde eben auch, dass es, je höher es geht, zu wenig Frauen gibt, zu wenig die Stimmen von Frauen. Und ich möchte ja auch gar nicht, dass wir reine Frauengremien haben. Ich möchte aber, dass die Stimmen der Frauen in den allerhöchsten Entscheidungsgremien gleichwertig gehört werden.
Mhm.
Und zuallererst müssten wir dorthin kommen. Und dann müssten wir halt auch gehört werden. Selbst wenn wir dort sind, werden wir immer noch nicht so gehört, wie wir es sein sollten.
Mhm. Du hast es gerade selber die Solidarität unter uns Frauen auch angesprochen. Ich persönlich denke nämlich wirklich, dass das kein Mythos ist, dass wir Frauen uns manchmal nicht sehr gut oder nicht optimal unterstützen. Siehst du das ähnlich oder sagst du, das ist auch schon besser geworden?
Es ist eindeutig besser geworden. Ich glaube, es kam einmal daher, dass die Frauen, die eben ganz am Anfang, auch eben als ich noch jünger war in meiner Karriere, gefördert wurden, das waren eben Frauen, die sehr auch in das männliche Führungsbild gepasst haben. Mhm. Tough, kontrollierend, Einzelkämpferinnen oftmals. Denn es gibt ja so ein Bild, das wir von Führung haben. Und das Bild ist eindeutig männlich. Und das Bild ist auch mit gewissen Verhaltensformen, hängt das zusammen. Und je mehr Frauen es eben in der Führung gibt, desto mehr hat sich dieses Bild auch diversifiziert. Obendrein gab es in den frühen 2000ern ein Umdenken. Und zwar eben auch von Frauen, die ganz oben waren. Mhm. Die ursprünglich gesagt haben, nein, ich unterstütze auch keine anderen Frauen. Einmal egoistisch, weil sie gesagt haben, ich habe mich selber hochgekämpft, der Rest soll das auch machen. Aber zum anderen auch als Angst, in eine Quotenecke gestellt zu werden. Und das hat sich geändert, denn es ist auch ein bisschen schick geworden, dass Frauen, gerade die schon etwas erreicht haben, zurückgeben und andere Frauen fördern. Und das hat zu einem Umdenken geführt. Es ist noch nicht perfekt, aber ich sehe sehr, sehr viele Frauen, die zurückgeben und die andere Frauen fördern.
Mhm. Mhm. So eine Art Mentoring.
Ja. Auch und mhm. auch also ganz konkret in ihren Aussagen, auch in den Strukturen, weil Mentoring bringt uns weiter bis zu einem gewissen Grade, aber wir müssen tatsächlich an den Strukturen arbeiten und je höher die Frauen sind, desto mehr haben sie Einfluss auf diese Strukturen. Strukturen, wer befördert wird, Strukturen, wer belohnt wird, Strukturen, nach welchen Maßstäben beurteilt wird.
Mhm. Das hast du selber schon Beurteilung angesprochen und vorher hast du von Räumen gesprochen, ganz am Anfang, und dass du dich gerne in verschiedenen Kulturen auch bewegst. Und wenn wir das mal so ein bisschen zusammenführen, bewerten Raum und Kultur. Wenn ein Führungsgremium ein Raum wäre, Katja, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in diese Metaperspektive rein. Wie würde sich dieser Raum für dich anfühlen? Würde er vielleicht auch riechen? Wie würde er aussehen? Wie würde er schmecken?
Was für eine originelle Frage. Lass mich mal nachdenken. Auf jeden Fall wäre es ein heller Raum. Ja, mit Fenstern und die Sonne scheint rein. Denn für mich ist Transparenz unheimlich wichtig in der Führung. Das Licht soll scheinen auf die Fakten, auf die Realität. Dann wäre es auch ein Raum, der bequem eingerichtet sein muss. Denn die hohen, unbequemen Stühle, die schränken uns ein. Es sollte vielleicht auch ein Raum sein, nicht nur mit Stühlen und nicht nur mit einem Tisch, sondern ein Raum, in dem wir uns bewegen können. In dem wir uns wie in einem schönen Zuhause, wo wir uns mal in einem Sessel lümmeln können, wir selber sein können und wo wir unsere Gedanken fließen lassen können, aber sie eben auch aussprechen können. Weil ein Führungsgremium lebt davon, dass man miteinander Neues erschafft. Und daher muss das eben auch raus können. Und wenn wir den Geruch noch dazu tun, ein bisschen Zitrone, weil wir wollen ja wach und angeregt sein. Vielleicht auch ein bisschen gutes Brot. Geruch nach gutem Brot, denn Brot ist so nährend. Ja, das kann ich mir so vorstellen.
Mhm. Ja, sehr ansprechend. Vielen lieben Dank für dieses Bild, Katja. Mal Hand aufs Herz, Katja, wenn wir jetzt mal ein bisschen größer denken, nicht nur in Unternehmen oder Organisationen oder ja, Institutionen, sondern mehr so in die Gesellschaft gehen. Was denkst du, würde diese Welt anders aussehen, wenn wir genauso viel Frauen wie Männer an der Spitze hätten?
Auf jeden Fall natürlich, weil die Welt, wie sie im Moment auch nicht so schön ist, unsicher, mit Kriegen, mit Ausnutzung. Ich meine, wir haben gerade eben den Skandal der Epstein-Falls. Alle sind wir damit konfrontiert worden. Und diese ganzen Strukturen von Macht, von Manipulation, von fehlender Accountability, ich glaube nicht, dass wir das so hätten, wenn wir mehr Frauen in Führungsgremien hätten. Nicht, weil Frauen unbedingt besser wären. Es gibt auch Frauen, die haben auch Verbrechen begangen und es gibt auch Frauen, die unterstützen solche Systeme. Aber Frauen bringen eine andere Perspektive rein. Die sehen manchmal Dinge, die eben Männer nicht sehen, genauso wie Männer Dinge sehen, die Frauen nicht sehen. Und diese verschiedenen Perspektiven schaffen eben, dass die richtigen Fragen gestellt werden, dass man manchmal nicht scheut, Dinge anzusprechen. Da sind vielleicht Frauen sogar noch besser. Und das ist mehr persönliche Erfahrung. Aber ich habe, ob im Management oder auch in Boards, in den Aufsichtsräten, ich habe öfter mal die Frau gesehen, die unbequeme Dinge anspricht. Es ist nicht leicht für irgendjemanden, unbequeme Dinge anzusprechen, den Status quo anzugehen. Wir wollen Harmonie, wir wollen niemanden auf die Füße treten. Wir fürchten auch die negativen Konsequenzen für uns selber. Aber ich habe öfter mal Frauen gesehen, die solche Dinge angesprochen haben. Und natürlich aus ihrer eigenen Realität sind sie öfter betroffen. Also Ausnutzung, Manipulation, ob das in Organisationen ist oder eben ob das in der Politik ist oder ob es eben um Kriege geht. Frauen denken dann halt schon an die anderen Mütter dort, die in Gefahr sind, an die Familien, an die Kinder. Und Männer vielleicht auch, bestimmt auch. Aber die Tendenz in Statistiken und in Zahlen und in ähnlichen Dingen zu denken, wenn es um solche Entscheidungen so geht, Collateral Damage zu akzeptieren und jetzt eben die Diskussion, ob jetzt ein Krieg nötig ist oder nicht. Ich sage ja gar nicht, dass ein Krieg nicht nötig sein kann, auch wenn ich persönlich Kriege verabscheue. Aber darüber nachzudenken, ob er jetzt wirklich nötig ist, ich glaube, das tun Frauen vielleicht eher mal.
Ich habe vor kurzem da eine Abhandlung dazu gelesen, dass sie es unter anderem deswegen wahrscheinlich oder vermutlich tun, weil sie eben auch Kinder gebären und sie wissen, was es eben mit sich bringt, auch an Schmerzen und Verantwortung, diese 9 Monate, dieses Zusammensein und danach dieses unter Schmerzen etwas auf die Welt zu bringen. Und da die Männer dies eben nicht haben, diese Erfahrung, heißt es häufig, dass ihnen daher der Zugang zum Leben vielleicht nicht ganz so offen ist wie bei den Frauen. Aber gut, das war damals so die Meinung. Das ist natürlich, es gibt ja auch Frauen, die keine Kinder auf die Welt bekommen haben. Aber es war, fand ich, ein interessanter Blickpunkt drauf auf die Situation, fand ich.
Das sehe ich schon auch so. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir evolutionär anders denken oder sozial bedingt oder aus der Erziehung heraus. Aber es gibt nun mal andere Perspektiven und darin liegt ja auch die Chance. Mit einer der Chancen, um das jetzt wieder auf die Organisationsebene zum Beispiel zu bringen, ist, wenn es mehr Frauen in Aufsichtsräten oder in Verwaltungsräten gibt. Und jetzt auch nicht unbedingt in Deutschland, wo der Aufsichtsrat nicht unbedingt so viel strategisch formt. Das hat zu tun mit der besonderen deutschen Art und Weise, die Vorstände dort aufzubauen. Aber in vielen anderen Ländern ist der Verwaltungsrat, das Board, formt es, die Kultur der Organisation. Und wenn es jetzt genügend Frauen dort gibt, dann könnte es mehr Frauen geben, die sagen, ich möchte aber zum Beispiel mehr Teilzeit oder mehr flexible Arbeitszeiten, die dann auch den Männern zugutekommen, damit die eben wieder hingehen können und ihre Familie erfahren. Denn die Männer wollen das. Die Väter von heute, ganz, ganz viele wollen das. Und sie haben größere Barrieren sogar noch als Frauen, wenn sie mal nur 4 Tage arbeiten wollen. Und all solche Dinge können Frauen, wenn sie in diesen Gremien sind, ermöglichen für das Gute der gesamten Organisation, weil sie einfach diese andere Perspektive reinbringen.
Und was findest du oder was denkst du aus deiner Erfahrung raus? Was bringen Frauen in so eine Führungsstruktur noch dazu mit ein?
Also zuallererst einmal schlichtweg die andere Perspektive. Das fängt an bei der Produktentwicklung. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch, da wollte mich jemand für sein Board tatsächlich interviewen. Wir haben uns da nicht geeinigt, weil ich zu viel tatsächlich im Moment im Mittleren Osten noch zu tun habe. Aber er hat mir dann gesagt nach unserem Gespräch, du hast mir Fragen gestellt oder Dinge gesagt, die habe ich noch nie von einem männlichen Chair oder Boardmembern gehört. Also wir stellen andere Fragen. Wir denken an andere Dinge, ob das das Produkt angeht, ob das die Kunden angeht. Und vergessen wir nicht, die Hälfte der Kunden sind Frauen. Und manchmal sogar mehr als die Hälfte. Dann natürlich die Perspektive, die eigene Organisation, die eigenen Mitarbeiter. Da haben Frauen auch andere, oftmals andere Ansätze. Und Kultur ist ein so wichtiger Faktor, wo also viele Männer im Moment zustimmen, aber oftmals auch mir gegenüber dann sagen, ja, wir hätten gerne eine andere Kultur, aber wie? Und da haben Frauen tatsächlich vielleicht mehr Erfahrung oder auch mehr Interesse. Denn ich kenne sehr viele Frauen, die Organisationsentwicklerin sind.
Ich stelle jetzt mal eine ganz provokante Frage, Katja. Würdest du, nachdem ich dir jetzt so zugehört habe, gibt sich diese Frage einfach bei mir so im Kopf, deswegen bin ich jetzt mal so ganz mutig. Würdest du sagen, wir brauchen nicht unbedingt mehr Frauen in Führung, aber auf jeden Fall weniger schlechte Führung?
Beides. Ja. Also eindeutig brauchen wir weniger schlechte Führung. Und es wird erst dann Gleichberechtigung geben, wenn wir schlechte Führung akzeptieren, auch nicht immer so ein Theater machen, wenn mal eine Frau nicht ganz so perfekt ist. Aber das sind zwei verschiedene Aspekte. Einmal sollten wir wirklich neu definieren, was ist Führung und was erwarten wir von Führung. Denn im Moment wird sowohl in der C-Suite als auch im Board eingestellt nach technischer Erfahrung. Warst du schon mal CEO, CFO, hast du so und so viele Jahre Erfahrung in der und der Rolle gehabt? Das sind sehr enge Überlegungen, ob du die richtige Person für diese Führungsposition bist. Und in Wirklichkeit sollten wir fragen, welche Kompetenzen suchen wir und auch welche Werte suchen wir? Denn wir akzeptieren immer noch Menschen, im Board und in der C-Suite, die aus ihren Äußerungen und aus ihren Handlungen erwiesenermaßen nicht unbedingt integer sind. Und das wird dann oftmals verkauft als, das ist rational oder das ist halt so im Business. Oder Werte zu haben wird manchmal als naiv deklariert. Und hätten wir mehr Menschen mit starken Werten, aber dann auch den Kompetenzen, da nicht zu kreuzritterlich zu werden und anderen Werten zuzuhören und andere Urteile und Ideen auch gelten zu lassen. Also wenn man das so kombiniert, dann kann wirklich was Großes rauskommen. Denn nehmen wir nur mal die Energiekrise. Im Moment hat's so viele Leute, die sagen, die Energie ist zu teuer und es ist dumm, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Ja, wir müssen im Wettbewerb sein und so weiter. Jetzt sehen wir natürlich durch die Ölknappheit, durch diesen Krieg, der jetzt uns alle betrifft, dass es nicht immer dumm ist, vielleicht vorauszudenken und auf erneuerbare Energien zu schauen. Denn Öl ist nun mal nicht vorhanden in Deutschland und erneuerbare Energien sind vorhanden. Ich sage ja gar nicht, dass es nur erneuerbare Energien sein müssen, aber da ein bisschen mutiger zu entscheiden und ein bisschen weniger rational. Und dann zu sagen, nein, mit unseren Werten ist es auch wichtig, dass wir einen nachhaltigen Energiekurs fahren. Solche Sachen vermisse ich doch sehr in den obersten Führungsgremien.
Und du denkst, die wären anders, wenn Frauen drin wären?
Ja. Nicht alle Frauen sind gleich. Und ich kenne auch einige Frauen, die sind absolut der Überzeugung, dass es Öl und Gas noch lange die Lösung ist. Ich persönlich glaube auch nicht, dass wir morgen Öl und Gas abschaffen können. Aber wir hätten uns früher auf das andere einlassen können. Und Öl und Gas kann ja der Notnagel sein, aber die Förderung geht in Erneuerbare. Solche Dinge. Und jetzt eben zurück zu Frauen. Ja, einmal aus dem, was wir gerade eben schon gesagt haben. Frauen denken sehr, sehr oft nachhaltiger. Das sieht man auch glatt in den Berufswahlen. Viele, viele Frauen sind in Sustainability-Berufe reingegangen. Viele Frauen sind auch in HR und viele Frauen sind auch eben in Organisationsentwicklung, weil ganz, ganz viele Frauen, denen ist es sehr wichtig, etwas Nachhaltiges zu tun. Auch viele Männer. Nur jetzt kommen wir wieder zu deinem Argument mit der schlechten Führung. Wir befördern ja nicht die guten Männer, weil wir zu viele Männer, falsche Männer und auch ein paar falsche Frauen in der Führung haben. Und wenn wir das jetzt beides hinkriegen können, dass wir Führung neu definieren und Frauen die Chance geben, dass sie mindestens gleichwertig in diesen Gremien sind, ich glaube, dann würde sich sehr viel ändern.
Was denkst du, wie wir diese Balance hinkriegen?
Also einmal, indem wir immer dranbleiben. Mhm. Man kriegt nichts hin, weil es von der Politik verordnet wird. Das muss erst einmal von unten kommen, von uns allen kommen. So ein Podcast, wie du sie machst, der Menschen zum Nachdenken bringt, ist ein Element da drin. Nun sind wir Menschen nie nur von einem Anstoß beeinflusst. Wir sind viel zu komplex dafür. Also müssen die Strukturen stimmen. Es muss ein Umdenken passieren. Da müssen andere Gespräche angestoßen werden und da müssen sich die Leute miteinander austauschen, um auch eben das Narrativ zu verändern. Wir selber müssen sowohl die Fähigkeit als auch die Motivation haben, da etwas ändern zu wollen. Und alles das kostet Zeit, alles das kostet viel Mühe und alles das kostet auch ein Miteinander. Was nicht funktioniert, ist, dass ich jetzt sage, all die anderen, die was anderes denken, sind Idioten, weil dann kann ich sie auch gar nicht überzeugen. Außerdem habe ich auch nicht immer recht. Und das Miteinander zu einer besseren Zukunft, ich glaube, wir haben das Potenzial. Wir dürfen halt nur nicht aufgeben.
Nicht aufgeben. Das fällt manchmal, also mir persönlich fällt es manchmal nicht ganz so einfach, wenn man manche Dinge sieht und dass es redundant eben immer wieder das gleiche Muster ist, was wir auflegen, wo ich dann denke, ach, wann kommt denn endlich jetzt mal die Veränderung? Und ich persönlich habe auch manchmal so den Eindruck, dass wir Menschen zwar schon kooperations- und auch kollaborationsfähig sind, aber wir tun uns verdammt schwer. Und ich habe immer noch nicht so ganz den Schlüssel für mich gefunden. Vielleicht kannst du es mir gleich mit meiner Frage, die ich dir gleich dazu stellen werde, beantworten. Ich habe immer noch nicht so ganz den Schlüssel gefunden, woran es liegt, dass wir Menschen gerade so im Führungsbereich eher im Wettbewerbsdenken sind als im Kollaborations- oder Kooperationsdenken. Was denkst du denn mit deiner Erfahrung jetzt mit Frauen, die du in Boards unterstützen willst oder in die Tätigkeit reinbringen möchtest in Boards? Was denkst du, warum schaffen wir Menschen es weniger kooperativ und kollaborativ zusammen zu sein?
Also das liegt ganz, ganz viel an den Strukturen. Und da möchte ich tatsächlich Antoinette Weibel zitieren. Sie ist ja Professorin in St. Gallen und die arbeitet schon lange daran. Und unsere Firmen vor allem sind sowohl hierarchisch aufgebaut, ich meine Pyramide, sind auf Einzelkämpfern aufgebaut, auch auf einzelnen Belohnungen, Einzelbeförderungen. Also da die Strukturen zu verändern und mehr aufs Team zu schauen und dann eben auch mehr Menschen in Führungspositionen, die Werte haben und die Kollaborationsfähigkeiten haben, einzustellen. Damit könnte man schon sehr, sehr viel ändern. Die größte Barriere ist natürlich, dass Systeme sich selber verstärken. Und zwar einmal, weil wer ist nun mal in diesen Systemen? Das sind die Leute, die über Einzelkämpfertum hochgekommen sind. Zum Zweiten, die Leute, die oben sind, haben viel zu verlieren. Natürlich halten sie daran fest. Und zum Dritten, es ist natürlich nicht so leicht, Dinge zu verändern. Und die wenigen, die sich jetzt wagen, daraus zu steigen, denen wird nicht immer die Zeit gegeben oder auch die Macht. Ich denke da zum Beispiel an Bill Anderson jetzt gerade, der die hierarchische Bayer-Firma zu einer flacheren Hierarchie umbauen möchte, wo die Leute besser selber entscheiden. Mhm. Ich hoffe, er hat die Zeit, weil eben das geht nicht über Nacht und es geht auch nicht in ein paar Jahren, damit man die Erfolge sehen kann, Denn wenn man zu früh aufhört und dann wieder umkehrt, ja, dann schafft man die Systemveränderung nie.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das noch gestaltet. Ich würde ganz gerne jetzt mal so den Blick in die Zukunft richten. Du hast es jetzt auch mit Bayer schon angesprochen. Das ist eindeutig für mich auch ein Zukunftsblick, weil sowas nicht so ad hoc passiert und auch nicht so schnell. Was denkst du, wer profitiert denn eigentlich am meisten davon, wenn Führungsgremien homogen bleiben, so wie sie gerade häufig schon sind?
Naja, zuallererst einmal die, die drin sind.
Ja, gut.
Aber insgesamt tatsächlich eigentlich niemand. Auch nicht die Shareholder. Ja. Und hier müssen wir vielleicht das Narrativ auch noch ein bisschen ändern. Denn dieses Rationale, von dem wir immer reden, beruht auf ganz, ganz falschen Voraussetzungen. Eine dieser falschen Voraussetzungen ist die, dass es den Homo economicus gibt. Andere falsche Voraussetzungen beruhen auf Modellen, makroökonomischen und auch mikroökonomischen Modellen, die Modelle sind per se ein schwacher, ein schwaches Modell für die Wirklichkeit. Aber obendrein beruhen die auf ganz vielen falschen Annahmen. Also müsste man wirklich viel, viel Überzeugungsarbeit leisten, dass Wachstum um jeden Preis durchaus kein Vorteil ist, auch nicht für Shareholder. Und jetzt kommt die ganz, ganz große Herausforderung. Eigentlich müssten wir natürlich auch unser gesamtes, das Shareholder-Modell und wie wir unser Geld verdienen, verändern. Weil ganz viele Leute legen natürlich ihr Geld da an, wo sie über 10% Return kriegen. Und das kriegst du nicht, wenn du nachhaltig arbeitest. Also es gibt so, so viel zu verändern. Aber ich möchte trotzdem nicht aufgeben, weil Geld allein ist eben auch nicht alles. Und wenn wir es schaffen, wirtschaftlich, organisatorisch, auch von unseren Erwartungshaltungen, uns wirklich zu überlegen, was wollen wir denn wirklich? Und dann natürlich auch in den Staaten wieder einen besseren Vertrag zwischen der Politik und den Menschen aufzubauen. Weil mit einer der Gründe, warum wir Geld verdienen um jeden Preis wollen, ist, wir haben Angst vor der Zukunft, dass die Rente nicht reicht. Aber was die Leute, die jetzt hier um ihre Rente Angst haben, nicht realisieren, ist, damit spielen die absolut den manipulierenden Superreichen in die Hand, die natürlich keinerlei Interesse daran haben, dieses System, das ihnen im Moment sehr, sehr gut ihren Reichtum vermehrt, dass sie das System verändern. Aber von unserer Mittelklasse-Position hätten wir mehr davon, wenn wir ein größeres Vertrauen wieder in die Politik aufbauen, fairere Bedingungen aufbauen, die Renten und die Versorgung und alles das sicherer machen, denn wir alle profitieren davon, wenn es allen gut geht. Wir profitieren nicht davon, wenn es nur ein paar wenigen gut geht und wir bezahlen ein paar Prozent Steuern weniger.
Du sprichst jetzt hier sehr häufig vom Wir und vorher hast du auch den Homo economicus angesprochen, wo ich so in mir so die Frage hochkommen höre, das ist ein Menschenbild, das dürfen wir überdenken, da dürfen wir selber nochmal reflektieren, das dürfen wir hinterfragen, das dürfen wir auch ändern, unser Menschenbild, was wir haben. Dass wir eben auch so wie Martin Buber sagt, über das Du zum Ich, ja, dass es eben dieses Gemeinsame wird, was du jetzt auch angesprochen hast. Du hast schon mit vielen Frauen zusammengearbeitet und ihnen auch den Weg in ein Board ermöglicht oder sie dabei auf jeden Fall begleitet, würde ich jetzt mal so sagen. Was hast du durch diese viele Art der Begleitung über uns Menschen gelernt? Das kann jetzt gerne auch maskulin oder feminin sein, das ist mir jetzt egal. Welche Erfahrung hast du mit Menschen gemacht, wenn du oder seitdem du Frauen auf den Weg in Boards begleitest?
Also zuallererst einmal glaube ich, dass die meisten Menschen gut sind. Ja. Dass die meisten Menschen sogar unheimlich ähnliche Werte haben. Wir lieben unsere Familie, unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Partner. Wir lieben unsere Freunde. Wir wünschen nichts Böses zu den anderen. Und dann kommt natürlich die Arbeit, dann kommen Kulturen, dann kommt Politik und so etwas, die uns voneinander wegbringen. Und wenn wir es schaffen, wieder aufeinander zuzugehen und jeden einzelnen Menschen zuallererst mal als Menschen zu sehen, nicht als Muslim oder als Jude oder als Christen oder als Atheisten, nicht als alt oder jung, nicht als was auch immer. Wir sind so ähnlich. Wir wollen so viel Ähnliches. Und diese Welt hat genügend Platz für uns alle, hat genügend Reichtum für uns alle. Und wenn wir dorthin kommen könnten und vielleicht wenigstens zuallererst do no harm, ja, niemanden was Böses antun. Und etwas Böses antun tun wir natürlich schon auch, wenn wir in eine Firma investieren, die von Kinderarbeit lebt. Ja, oder die Umweltverschmutzung fördert. Also wenn wir dorthin kommen könnten, ich glaube, dann könnte es uns auch selber besser gehen. Weil dieser ganze Weg nach der Karriere und nach dem Reichtum macht uns nicht glücklich. Und ganz, ganz viele ganz reiche Leute sind gar nicht glücklich. Mhm. Reichtum isoliert. Reichtum kann ich paranoid machen. Reichtum ist nicht unbedingt das, was wir uns wünschen sollten. Mhm. Was wir eigentlich wollen, ist eigentlich nur genügend Geld, dass wir sicher und gut leben können.
Mhm. Was denkst du denn, welche Fähigkeiten sind denn so die Grund- oder wären die Grundfähigkeiten auch für die Zukunft, die Führungspersönlichkeiten unbedingt verkörpern müssten, die sie unbedingt brauchen, um auch wirklich so führen zu können, dass dieser Planet noch eine irrsinnige lange Zeit existiert, dass wir Menschen hier auch noch drauf leben können, eine sehr lange Zeit und uns einfach nicht ständig die Köpfe einschlagen?
Also zuallererst brauchen wir Zeit dazu. Und ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum Führungspersönlichkeiten manchmal so sind, wie sie sind. Weil der Druck ist enorm und die Zeit ist sehr knapp. Und ohne genügend Zeit uns zu überlegen, ja, wofür stehe ich denn eigentlich? Und ohne auch die Chance mal wegzutreten,
mhm,
und uns Räume zu schaffen, darüber nachzudenken, kommen wir gar nicht darauf. Da funktionieren wir, da reagieren wir. Und viele, viele Diskussionen mit vielen Führungspersönlichkeiten kommen genau daher. Die, die ein bisschen weiter sind, die sich entwickelt haben zu bewundernswerten Führungspersönlichkeiten, die haben oftmals einen Bruch. Ja? Entweder haben sie ihren Job verloren oder sie sind selber weggegangen, weil es zu viel wurde oder mit ihren Werten nicht übereinstimmte. Und die haben wirklich ja mal sich überlegt, ja, was will ich denn wirklich? Wofür stehe ich? Da fängt es an. Wirklich in dieser persönlichen Transformation, um wieder zu unserer eigenen Menschlichkeit zu kommen. Und wenn wir erstmal bei unserer eigenen Menschlichkeit sind, dann sehen wir plötzlich auch die anderen Leute um uns herum als Menschen. Und das sind die besten Führungspersönlichkeiten, die Menschen, die für sie arbeiten, in diesen Organisationen als Menschen zuallererst sehen. Dann kommen weniger dumme Gießkannen-Restrukturierungen raus, die überhaupt nichts bringen. Und übrigens, da bin ich rational genug. Ich weiß, eine Firma muss Kosten sparen. Aber Kosten sparen, auch die Art und Weise, wie im Moment große Firmen das oft machen, ist komplett kontraproduktiv. Also, wie kriege ich mehr Motivation und mehr Ideen und Innovation rein in meine Firma? Wie kriege ich weniger Verschwendung und weniger Unfälle und Risiken rein in meine Firma, indem ich die Menschen als Menschen sehe und sie zu behandeln, so behandle und die dann selber ihr Bestes für die Firma tun. Mhm. Und das sind dann die Führungspersönlichkeiten, die wirklich einen Unterschied machen.
Mhm. Ich habe es bei dir so rausgehört, dass es die Zeit ist, also den Menschen Zeit zu lassen, zu denken, zu überdenken, zu reflektieren. Und in der Musik, mein Mann ist jetzt Musiker, das weißt du, da heißt es häufig, dass die Pause die Kraft, die Energie bringt. Also die Pause zwischen, jetzt nicht zwischen zwei Stücken, wo man nicht klatschen sollte, oder auch in der Pause, wo man praktisch die Häppchen zu sich nimmt, sondern tatsächlich in der Musik die Pause, dass das diese Kraftstelle ist, diese Stille, die ein Anker für uns sein kann. Und das habe ich jetzt so bei dir rausgehört, dass das, wenn die Führungskräfte, die Führungspersönlichkeiten mehr dieser Kraft zur Verfügung haben, dass sie dann auch ganz anders wirken können.
Das sehe ich ganz genauso. Und ich finde tatsächlich die Metapher auch aus der Pause, auch übrigens in Reden oder in Keynotes und so etwas, Mut zur Pause, um das nachhallen zu lassen, was man gesagt hat, aber auch um Raum vielleicht für eine neue Realität zu schaffen. Das hat unheimlich viel Kraft. Und da kommt dann möglicherweise auch her, warum eben gerade ältere Führungskräfte auch etwas bringen können, wenn sie nicht zu sehr im System feststecken. Und jetzt gerade Frauen über 50, was du im klassischen System nicht so oft siehst. Weil wir Frauen über 50, wir haben es meistens finanziell geschafft. Wir müssen uns nicht mehr so Sorgen machen, um die Rechnungen zu bezahlen. Also viele müssen das, aber ich rede jetzt gerade von Führungskräften auch. Das Zweite ist, wenn wir Glück haben, sind wir nicht mehr in dieser Sandwich-Situation. Ja, zwischen Kinder erziehen und vielleicht die Eltern auch noch pflegen. Wir haben jetzt endlich ein bisschen Zeit, an uns selber zu denken. Und dann kommt diese wunderbare geistige Unabhängigkeit, die ein Wert ist in der Führung, der ist unbezahlbar und vor allem auch in Verwaltungs- und Aufsichtsräten. Geistige Unabhängigkeit, den Elefanten im Raum anzusprechen. Geistige Unabhängigkeit, mal die dumme Frage zu stellen, die natürlich nie dumm ist. Geistige Unabhängigkeit, vielleicht einfach auch einmal albern zu sein, um Spaß reinzubringen oder Kreativität reinzubringen. Also das ist etwas, das ich vor allem Frauen über 50 reinbringe. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum die praktisch weggemobbt werden aus großen Firmen. Ja, wahrscheinlich, weil sie zu unbequem sind. Aber die sind eine Schatzkiste für jede Firma.
Ja, oder auch, weil sie zu teuer sind. Das habe ich schon häufiger gehört. Dass es dann eben heißt, diese erfahrenen Führungskräfte, ob es jetzt Männer oder Frauen sind, sind einfach sehr teuer und deswegen werden sie dann gerne raussortiert.
Und das muss ja auch nicht sein. Dann diskutiert man halt. Ja? Mhm. Weil die meisten von uns wollen auch nicht unbedingt 5 Tage die Woche arbeiten. Ja? Wir wollen ein bisschen das Leben, das natürlich in unserem Alter dann ein bisschen weniger lange noch vor uns liegt, noch ein bisschen mehr genießen. Dann machen wir halt irgendwelche Verträge, wo wir da eingesetzt werden, wo das viele Geld ist, es auch wert ist. Außerdem ganz viele von uns, und ich argumentiere nicht davon, dass wir für umsonst arbeiten sollen, aber die meisten von uns sind sehr oft bereit, auch in weniger gut bezahlte Jobs reinzugehen, wo wir aber dann viel mehr verändern können und viel mehr Freiheit haben, weil das Geld ist es nicht, was uns antreibt. Mhm. Aber Wert verkaufen wollen wir uns natürlich auch nicht.
Du hast vorher die geistige Unabhängigkeit angesprochen, was für mich immer ein Pendant dazu ist, dass man sich selbst verwirklichen möchte. Also diese Selbstverwirklichung sehe ich wirklich häufiger bei Menschen, die jetzt noch nicht so diesen Blick auf das Gemeinsame haben, sondern die wollen erstmal ihr Selbst verwirklichen, egal in welchem Alter sie sind. Aber ich habe bei dir so ein bisschen rausgehört, dass bei Führungskräften, die auch wirklich viel Kraft für etwas haben, also für auch fürs Führen, dass die eher so eine Einstellung für etwas haben. Also das ist eher so eine Art Selbsttranszendenz zu etwas hin, was vielleicht auch von ihnen losgelöst ist oder mit Sicherheit auch von ihnen losgelöst ist, weil sie für etwas Größeres einstehen wollen, dass sie etwas erreichen wollen für die Gesellschaft, für das Unternehmen, weniger im Selbst verfangen sind. Würdest du da mit mir mitgehen oder sagst du eher, Claudia, das ist ein bisschen blauäugig?
Nein, ganz im Gegenteil. Es mag angestoßen werden aus dem Wunsch nach Selbstverwirklichung. Und dieser Wunsch nach Selbstverwirklichung kommt ja auch oft aus so einer gewissen Unzufriedenheit. Das kann es doch nicht gewesen sein. Da muss doch mehr sein. Die meisten Menschen, die ich begleitet habe und die ich kenne, auch eben in wirklich sehr verantwortungsvollen Führungspositionen, die bleiben nicht dort hängen. Die gehen dann eben in diesen Prozess rein, der irgendwann einmal, manchmal länger, manchmal kürzer, aber es dauert gar nicht so lange, wo sie realisieren, es geht eben nicht um sie selber und um, keine Ahnung, irgendein Sport oder irgendein Luxusauto. Das mag es am Anfang sein. Ja. Das sind aber Pflaster für eine gewisse Leere oder so etwas. Was die meisten Menschen erkennen, ist, dass wir am glücklichsten sind im Gemeinsamen. Mhm. Und darin einen Wert zu schaffen.
Mhm. Dass eben Glück und Sinn und Zweck, dass das sich so Hand in Hand fügt. Katja, wir kommen auf die Zielgerade von unserem Podcast-Gespräch. Deswegen eine Frage an dich. Habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du wahnsinnig gern beantwortet hättest, wo du jetzt sagst, Claudia, die hast du mir nicht gestellt, die Frage, da will ich jetzt was dazu sagen, dann raus damit.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe es sehr genossen. Du hast sehr originelle Fragen gestellt. Und unser Gespräch war genau das. Nicht geplant, nicht gescriptet und daher umso wertvoller für mich persönlich, denn du hast mich zum Nachdenken gebracht.
Oh, das freut mich. Vielen lieben Dank dafür. Ich beende das Podcastgespräch immer gerne mit so einem Art Kaleidoskop. Das heißt, ich formuliere einen Satz an und du versuchst ihn nach deinem Gusto intuitiv zu beenden. Bei dir habe ich mal so 3 Schlagworte mir angedacht. Bist du bereit für dieses Abenteuer, Katja?
Ich probier's.
Du probierst es. Gut, dann starte ich mal. Frauen in Führungspositionen
schaffen Mehrwert.
Ein kritischer Diskurs zu den eigenen Denkmustern
ist unbezahlbar für uns selber und fürs Ergebnis.
Zuversichtliche Zukunftsbilder
brauchen wir, damit wir nicht aufgeben.
Es ist an der Zeit,
dass wir gemeinsam zu einer besseren Welt gehen.
Ich danke dir, Katja. Vielen lieben Dank für das Teilen deiner Gedanken und deine Zeit. Sehr wertvoll für mich. Und dann sage ich einfach mal bis bald. Hab einen schönen Tag noch.
Ich danke dir. Ich habe sehr genossen.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?